Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden. In der heutigen Folge sind wir wieder unterwegs, und zwar in der Leitstelle in Schwerin. Schichtleiter Lars Krasemann erklärt uns die Arbeit der Leitstelle und warum die Statustasten so wichtig sind und welche Voraussetzungen wir mitbringen müssen, wenn wir dort anfangen wollen. Es gibt auch wieder ein Gewinnspiel, diesmal ein Paket vom ChicagoFireShop.de, besteht aus einem Hoodie, einem T-Shirt und einer Tasse. Der große Online-Shop zum Chicago Fire Department und zur Serie Chicago Fire, den kennt ihr bestimmt, entdeckt dort eine große Auswahl an über 450 einzigartigen und hochwertigen Produkten. Auch interessant übrigens für die Feuerwehren, der Chicago Fire Shop kommt auch mit seinem Verkaufsstand zu eurer Veranstaltung, wie zum Beispiel Tag der offenen Tür, Blaulichttage oder Feuerwehrwettkämpfe, und bietet dann eine große und tolle Auswahl für groß und klein. Anfragen für dieses und auch für nächstes Jahr könnt ihr über www.chicago-fire-shop.de stellen. Unsere Gewinnfrage in dieser Folge: Welchen Beruf hat Lars Krasemann aus der Leitstelle Schwerin? Also einfach Gewinnformular ausfüllen und damit ein bisschen Glück gewinnen. Übrigens, die Gewinner der letzten Folge: Thomas aus Tuto und Pascal aus Rena. Dann gibt es von der Feuerwehr Malchow eine neue Homepage. Schaut gerne mal vorbei, www.feuerwehrmalchow.de. Das Amt Neuburg-Pöhl führt am 1. Augustwochenende das Zeltlager für den Amtsbereich in Blowarz durch. Thema dieses Jahr: Berufsfeuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Papendorf hat ein neues LF-10 von Rosenbauer bekommen. Lange haben die Kameraden von Wehrführer Markus Mart auf das neue Fahrzeug gewartet und auch darum gekämpft. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Einsatz, liebe Kameraden, denn wir Kritzmoor sind ja Nachbarn quasi vom Papendorf und werden uns dann das Ding mal ganz genau angucken und unter die Lupe nehmen. Die Feuerwehr Alte Fähr auf Rügen hat einen neuen MTW bekommen und die Feuerwehr Lübbendorf hat einen neuen Waldbrandbehälter für Löschwasser bekommen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Lars Krasemann, du bist Disponent hier in der Leitstelle in Schwerin. Das spricht, wenn ich also hier mit dem Auto unterwegs bin und die 112 anrufe,
ja,
dann kann es passieren, dass du rangehst und sagst: Was sagt ihr?
Wir stellen uns vor, hier ist der Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort?
Und dann muss ich sagen, dann beantworte ich am besten die 5W-Fragen.
Nicht ganz mehr, die 5W-Fragen sind nicht mehr so ganz aktuell, sondern mehr oder weniger laut einer standardisierten Notrufabfrage stellen wir spezifische Fragen, die dann explizit für den Einsatzort, die Person und das Geschehen mit dargestellt werden.
Super. Jetzt Lars, du bist natürlich auch Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr. Du bist nämlich der Wehrführer in der Freiwilligen Feuerwehr in Neukloster in Nordwestmecklenburg. Aber jetzt erstmal, wie bist du überhaupt in Richtung Feuerwehr gekommen? Fangen wir mal damit an. So ganz klassisch, Jugendfeuerwehr und dann weiter? Oder wie war es bei dir?
Nein. Das war ganz anders. Und zwar bin ich durch meine Frau zur Feuerwehr gekommen, weil dessen Eltern der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Neukloster war.
Ah, du und hast eingeheiratet.
Mein Vater war auch Feuerwehrmann und eigentlich hat mich das nie tangiert. Aber wie ich meine Frau kennengelernt habe, 1996, hat mich das nachher so weit tangiert, dass ich dann in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten bin und dann 1999 den Entschluss gefasst habe, Berufsfeuerwehrmann zu werden. Mhm. Damals noch in der Berufsfeuerwehr in Wismar, wo ich bis 2009 dann tätig war, mhm, und habe mich dann verändert und bin zur Berufsfeuerwehr nach Schwerin gewechselt und bin dann 2011 in die integrierte Leitstelle Westmecklenburg gewechselt.
Ja. Ich glaube, ihr seid eine tolle Truppe auch in Neukloster, oder?
Ja, sind wir. Also ich bin auch recht stolz auf meine Feuerwehrmitglieder in Neukloster, aber nicht nur in Neukloster. Ich bin ja nicht nur der Wehrführer in Neukloster, ich bin ja auch der Amtswehrführer für das Amt Neukloster-Warin, wo wir 9 Feuerwehren, für die ich mitverantwortlich bin. Und auch da ist die Kameradschaft sehr gut vorhanden und auch sehr gut gewachsen. Und wir arbeiten die Einsätze alle zusammen ab, so wie es sein soll. Mhm. Und nicht, dass man sagt, das ist mein Feuer, das ist dein Feuer. Nein, wir arbeiten sie zusammen ab.
So soll es sein. Du hattest ja gerade gesagt, dass du quasi bei der Berufsfeuerwehr ja in Wismar dann angefangen hast. Vorher noch eine andere Berufsausbildung oder wie war so dein Werdegang?
Also damals war es noch so, dass ich ganz normal meine Schulausbildung genossen habe, habe einen Realschulabschluss gemacht, habe dann meine 3,5-jährige Ausbildung zum Gaswasserinstallateur gemacht, habe meinen Zivildienst abgeleistet.
Merkt euch das, Gaswasserinstallateur.
Ja.
Vielleicht ja die unsere Gewinnfrage.
dann in meinem Beruf gearbeitet habe und mich dann verändert habe.
Rettungsdienst?
Also, Rettungsdienst, auch das war damals das Thema. In Wismar gab es auch noch den Rettungsdienst, der durch die Berufsfeuerwehr gemacht wurde. Und ich habe bis zum Wechsel in die Leitstelle, bin ich immer auch im Rettungsdienst gefahren. Also immer Wechselschichten, entweder Feuerwehr, Rettungsdienst, je nachdem, was der Dienstplan, wie man so eingeteilt wurde.
Ja. Wie bist du jetzt in die Leitstelle gekommen? Also was sind auch die Voraussetzungen, sage ich mal, überhaupt in die Leitstelle zu kommen?
In die Leitstelle bin ich gekommen gesundheitlich. Ich hatte einen Dienstunfall, habe mich beim Dienstsport verletzt, habe mich dann entschlossen, in die Leitstelle zu wechseln, weil das auch schon immer interessant war für mich. Habe dann nochmal eine Disponentenausbildung über das Einsatzleitprogramm gemacht und durch Einarbeitung von älteren Kollegen bin ich so zu dem geworden, was ich jetzt bin. Habe mich da auch weiter hochgearbeitet. Ich bin ja nicht nur Disponent, ich bin ja auch Schichtgruppenleiter. Also ich bin verantwortlich für eine Schicht in der Leitstelle, die 12 Stunden dauert. Und da bin ich dann verantwortlich für das Personal, was an den Tischen sitzt.
Also das heißt, wer jetzt, sag ich mal, Interesse auch hat von unseren Hörern, die jetzt zum Beispiel in der Feuerwehr ja auch sind, in die Leitstelle möchte, welche Voraussetzungen muss ich haben? Also wenn ich richtig informiert bin, Feuerwehrmann, ich muss aber auch eine Rettungsdienstausbildung haben,
oder? Ja, das ist korrekt. Man sollte bei einer Berufsfeuerwehr arbeiten. Nicht unbedingt zwingend notwendig, aber was zwingend notwendig ist, ist der Rettungsassistent, die Ausbildung zum Rettungsassistent. Und man sollte auch feuerwehrtechnische Voraussetzungen mitbringen. Also wenn es auch in der Freiwilligen Feuerwehr ist, ist es auch gut. Ohne Feuerwehrvoraussetzungen ist es nicht so gut, in der Leitstelle zu arbeiten, weil man kann ja nie wissen, was für ein Notruf reingeht.
Ja,
man
richtig.
Sieht ja nur die Telefonnummer, aber man weiß ja nie, was einen da jetzt erwartet, sage ich jetzt mal.
Und zumal bei der 112 möchte ich gar nicht wissen, da kommen wir nachher noch drauf, was bei euch alles landet hier.
Ja.
Ihr habt 12-Stunden-Schichten.
Ja.
Die gehen immer von?
7 bis 7 oder 7 bis 19.
7 bis 19 Uhr. Wie kann ich mir so eine Schicht vorstellen? Also
ja,
wie läuft das ab?
Man übernimmt so 6.45 Uhr seinen Arbeitsplatz. Man macht mit dem alten Schichtgruppenleiter eine Dienstübergabe mit der neuen Schicht.
Der kocht den Kaffee?
Der läuft nebenbei. Gut. Also der alte Schichtgruppenleiter übergibt der neuen Dienstgruppe besondere Einsätze, was so passiert ist in der Schicht davor, was an technischen Voraussetzungen noch oder ob die Technik einwandfrei funktioniert und all so eine Sachen und besetzt dann die Tische. Man meldet sich kurz ab, einer nach dem anderen, so dass immer gewährleistet ist, dass Notrufe eingehen und bearbeitet werden. Wir können uns ja nicht alle zur gleichen Zeit abmelden. Dann würde ja der Notruf irgendwo wegfallen. Das darf nicht passieren. Und danach übernehmen wir dann die Schicht.
Gut, jetzt kommt der Notruf rein. Nach welchen Kriterien werden dann die Einsatzkräfte alarmiert?
Ja, wir sind gerade dabei.
Also ich sag mal so, aus Sicht der Feuerwehr jetzt immer, warum wurden die jetzt alarmiert und wir nicht?
Das, anhand der Abfrage, die man macht, hat man ja A, den Ereignisort, wo das geschehen ist. Man hat Anzahl der Personen, die betroffen sind, entweder verletzte Personen oder beim Unfall, wie viele betroffene Personen sind. Man hat für die Feuerwehr die Gebäude, die, wenn es im Gebäude brennt oder an den Gebäuden brennt, vielleicht die Höhe, die man abfragt, wie viele Etagen das Gebäude hat, sind Personen in dem Gebäude. Und an einer bestimmten Alarm- und Ausrückeordnung, die uns die Landkreise durch die Feuerwehren, die durch die Feuerwehren erstellt werden, zur Verfügung stellen, alarmieren wir dann die Feuerwehrkräfte.
Wie wichtig ist auch die Rückmeldung von den Wehren selber von vor Ort?
Also wenn wir ein Einsatzgeschehen haben, wo sich das Anrufverhalten auch dementsprechend hochschaukelt, wo sehr viele anrufen, sind wir sehr bestrebt, sehr schnell genaue Lagemeldungen zu bekommen, um A, auch schnellstmöglich weitere Kräfte nachzualarmieren oder dementsprechende Kräfte zu alarmieren. Also verschiedene Spezialkräfte, die ja nachgefordert werden müssen. Es läuft ja nicht nur, dass ein Einsatz läuft für die Feuerwehr. Für die Leitstelle beginnt ja auch intern oder eine andere Arbeit, wo man sagt, bei ein Mehrfamilienhaus, was brennt. Wir müssen die Gasversorger informieren. Wir müssen die Energieversorger informieren. Wir können Wohnungsgesellschaften informieren. Und dementsprechend fangen wir ja auch schon mit Pressearbeiten an. Wir können die Warn-App Nina ansteuern, schnellstmöglich. Und wenn wir da so schnell wie möglich Informationen von vor Ort bekommen, können wir das auch schneller umsetzen und realisieren halt.
Du sagtest gerade Pressearbeit, das muss ich jetzt auch in dieser Form mal hier sagen. bin ja auch noch nebenbei sozusagen Reporter bei Ottens bei Ostseewelle. Also wenn ich vergeben könnte, würdet ihr 5 Sterne von mir kriegen für die Pressearbeit. Da bin ich ganz ehrlich, nein, es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Zusammenarbeiten mit euch. Was aber, glaube ich, auch wichtig ist, dass man eine Vertrauensbasis auch hat, auch zu den Journalisten vor Ort, die euch ja dann, ich sag mal, auf den Sack gehen und was wissen wollen. Lars, jetzt haben wir zum Beispiel bei Beutzenburg gibt es ein Tessin.
Ja.
Hier in der Region. Wir haben ein Tessin, das liegt bei Brühl.
Ja.
Als Beispiel. Das sind nur 2. Gut, jetzt kommt Rostock zum Beispiel auch noch dazu, aber jetzt nur in eurem Gebiet. Allein Tessin 2-mal. Ich bin mir sicher, es gibt noch irgendwo 1 sogar. Wie haltet ihr das auseinander, wenn jetzt einer sagt, es brennt hier in Tessin?
Und da müssen wir dann ganz speziell nachfragen. Wir sehen manchmal schon anhand der Handynummern, manche Handyanbieter verschicken so eine sogenannten AML-Daten. Da sehen wir die Koordinaten, wo er sich ungefähr befindet, die Person, die anruft. Oder wir haben Zugriff, dass wir in unserem System sehen, aus welchem Funkbereich er anruft. Da können wir auch schon die Orte damit zuordnen. Ansonsten sind wir gezwungen, wenn wir den Ort Tessin eingeben, als Beispiel, sehen wir eben, wie viele Tessins es in unserem Einzugsbereich gibt und fragen dann explizit die Postleitzahl ab, beziehungsweise ist das das Tessin bei Beutzenburg oder ist das das Tessin bei Brühl? Und da gibt es ja ganz viele Ortschaften, die doppelt vergeben sind. Mhm. Allein in unserem Bereich haben wir einen Neuhof, was wir 7-mal haben oder 9-mal, glaube ich. Mhm.
Na? Oder wahrscheinlich auch, wie du sagst, gerade mit der Ortung, zum Beispiel bei Vermissten, wenn die sich irgendwo im Wald verlaufen haben, anrufen, oh Leute, ich brauche Hilfe,
ja, dann könnt ihr mal kommen. Das kommt ja auch immer wieder vor, da gibt es spezielle Techniken, wo wir unterstützen können, sei es mit WhatsApp, dass wir uns den Standort schicken lassen können, wo wir dann eine Nummer demjenigen zusenden und wo er uns dann über WhatsApp seinen Standort senden kann. Genauso gibt es ja diese 3W-Wörter, die wir eingeben können. Gibt es ja auch als App, wo man sich dann in einem Quadrat befindet, den wir auch dann sehen, beziehungsweise wo wir wissen, da befindet sich die Person ungefähr.
Cool, wichtig. Also das auch mal zu wissen. Gut, also wir werden gleich noch ein bisschen weitersprechen. Mich interessiert natürlich so, was bei euch für lustige Anrufe auch mal reingekommen sind oder lustige Sachen auch mal kommen oder noch auch viele, viele andere Sachen. Jetzt gibt's aber erstmal die Neuigkeiten aus den Feuerwehren hier in Mecklenburg-Vorpommern.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Für die Jugendfeuerwehren aus unserem Land gibt es auf der Homepage des Landesfeuerwehrverbandes ein neues Anmeldeformular. Bei der Neugründung einer Jugendfeuerwehr genügt jetzt eine einfache Meldung. Die Geschäftsstelle des Landesverbandes kümmert sich um die Weiterleitung der Daten an den DJF und die HFUK. 2 kleine Möchtegern-Künstler haben das Gerätehaus in Krokow-Schmarsow beschmiert. Eine Mutter erkannte das Kunstwerk ihres Sohnes sofort und informierte den Wehrführer. Die Kinder haben das Gebäude gereinigt, auf eine Anzeige wurde verzichtet. Die 90 Kameraden der Feuerwehr Sonthagen bekommen neue Einsatzkleidung. Finanzielle Unterstützung dafür gab es jetzt aus dem Strategiefonds des Landes. Die Kameraden hoffen jetzt auf ein neues HLF und auch die Planungen für ein neues Gerätehaus laufen bereits.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
So Lars, jetzt haben wir schon ganz viel über die Leitstelle hier Westmecklenburg gehört. Also sprich, ihr seid da zuständig für den Landkreis Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Schwerin. Ich möchte mal behaupten, mit einem für das größte Gebiet. Auch wenn der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte der größte ist in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja,
aber euer Gebiet ist größer.
Ja, also unser Leitstellenbereich umfasst so circa 470.000 Einwohner.
Oi,
und haben eine Fläche von 7.000 Quadratkilometern. Wobei man sagen muss, aufgrund des Flächenlandes haben wir auch so um die 50.000 Pendler, die jeden Tag rein und raus pendeln in unserem Gebiet. Und wir sind eigentlich recht groß, ja, von unserem Einzugsgebiet, was wir haben.
Na, schön. Du sagtest gerade recht groß, das heißt, bei euch klingelt auch das Telefon hier ständig. Mit wie vielen Mitarbeitern seid ihr an den Plätzen dran und wie viele Anrufe kommen hier bei euch so am Tag an? Also wie viele Notrufe gehen
in ein? In einer Tagschicht von 7 bis 19 Uhr sind wir mit 8 Mitarbeitern an den Plätzen und stehen 8 Disponentenplätze zur Verfügung, inklusive des Schichtgruppenleiters. Und da sind wir auch immer bemüht, diese 8 Plätze zu besetzen. In der Nacht von 19 bis 7 Uhr sind wir mit 5 Mitarbeitern an den Plätzen. Mhm. Also da fahren wir dann, ist ja auch dem geschuldet, dass das Anrufaufkommen ja in der Nacht nicht so hoch ist wie am Tag.
Ja.
Also man hat ungefähr in einer Schicht, sag ich jetzt mal 24-Stunden-Schicht, so an die 350 Einsätze abzuarbeiten, wobei die Notrufe dementsprechend aber höher sind. Es ist ja nicht jeder Notruf ist ein Notruf, den man jetzt, wo man was hinschickt. Es sind ja auch manchmal Verwähler, die sich verwählt haben, die sogenannten Taschenhandys, die einfach in der Tasche losgehen und den Notruf wählen. Ja, man hört dann die Motorsäge im Hintergrund ab beim Sägen. Ja, ja, auch das.
Bestimmt auch andere Sachen.
Bestimmt auch andere Sachen. Auch alles vorgekommen, ja.
Da kommen wir
man sollte zu. Das Handy auch bei diesen Sachen nicht dabei haben.
Ja, denn 112. Ich habe das ganz oft auch, wenn ich mal mich so doll aufrege. Ich habe so eine Apple Watch hier. Und wenn ich mich da ganz doll aufrege, dann fragt sie Notruf wählen. Und wenn du da nicht rechtzeitig Nein drückst, dann kann es sein, dass ich bei euch lande.
Ja.
Wie viele Anrufe habt ihr so ungefähr am Tag? Also wie viel kommen hier so rein im Durchschnitt? Oder im Jahr vielleicht?
Im Jahr kann ich das schwer sagen. Also ich schätze so, am Tag kommen so an die 500 bis 600 Anrufe rein, die wir so bearbeiten. Wir machen ja nicht nur, dass wir den Notruf bearbeiten, wir machen den kassenärztlichen Notdienst, wo wir verweisen können. Wir machen Zahnarztbereitschaften, wir machen Fallwildlisten, die wir bearbeiten. Also uns wird in unserem Bereich, wenn die Tiere gemeldet, die angefahren wurden nach Wildunfällen, die wir dann weitergeben an die unteren Jagdbehörden in den Listen. Das sind ja alles Aufgaben, die wir auch noch nebenbei mitmachen.
Also jede Menge zu tun. Gibt es denn aber auch, sage ich mal, Anrufe für euch, wo die gängige Sprache natürlich Deutsch ist? Ich gehe davon aus, viele von euch können auch ein bisschen
Englisch.
Ist mit sicherlich auch Voraussetzung. Aber wie überwindet ihr Sprachbarrieren, wenn jetzt wirklich einer anruft, wo sie sagt, scheiße?
Unsere Telefonanlage kann in verschiedenen Sprachen arbeiten. Wenn wir mitkriegen, dass wir fremdsprachige Anrufer haben, können wir sie fragen, speziell aus welchem Land sie kommen. Wir sehen anhand der Rufnummern, zum Beispiel wenn wir eine polnische Nummer sehen, haben wir die plus 48 oder die 048 davor stehen. Dann wissen wir schon, das ist Polen, also das ist eine polnische Nummer. Wir können mit unserem System so weit arbeiten, dass wir die Fragen, die wir stellen, in der entsprechenden Landessprache übersetzen können und erhalten dann über Rückmeldungen vom Handy, über Tastenkombination vom Handy, die Antworten dazu und kommen dann auch so zu einem Ergebnis.
Wie sieht denn das jetzt aus? Man hört das immer ganz oft, dass es sozusagen Erste-Hilfe-Anweisungen auch von der Leitstelle gibt.
Ja.
Wie oft kommt das auch vor, dass ihr wirklich jemanden vor Ort sagt, machen Sie jetzt das und das oder machen Sie das und das oder so weiter? Könnt ihr da große Hilfe auch sein?
Ja, können wir. Machen wir auch. Wir leiten auch Telefonreanimationen an und verbleiben auch so lange am Telefon, bis wir entweder hören, dass der Rettungsdienst dort ist und übernimmt. Wir sehen unsere Fahrzeuge auf dem Bildschirm per GPS. Dann können wir die Fahrzeuge dementsprechend anleiten. Also der Disponent, der diesen Einsatz annimmt und die Telefonreanimation macht, wird natürlich durch andere Disponenten unterstützt, weil auch die Rettungsdienstmitarbeiter auch so viel Informationen von vor Ort haben möchten und auch dann von uns bekommen, sodass ein anderer Disponent dann sich mit in den Einsatz einklinken kann und sieht, das ist eine Telefonreha, kann den anfahrenden Rettungsdienstmitarbeitern sagen, der Disponent ist am Telefon, leitet dort die Reha an oder auch andere Sachen können wir Erste-Hilfemaßnahmen mitgeben. Ja. Wie also ist jetzt bei Verletzungen, offene Wunden, dass man eben, wenn vorhanden eben den Verbandskasten holt und dementsprechend auch handelt.
Das glaube ich aber auch ganz wichtig, weil also ich habe das selber schon gehabt, ich bin selber vor, ich glaube 6-7 Jahren war das, Zeuge geworden von einem schweren Verkehrsunfall in Stralsund damals, da ist ein Auto gegen Baum gefahren und ich habe sofort angehalten, habe meinen Sanitätskasten geschnappt, habe den Fahrer aus dem Auto rausgeholt und habe was mit ihm gemacht. Ich kann dir im Endeffekt nicht mal sagen, was ich gemacht habe, aber ich weiß, ich habe noch den Notruf abgesetzt und habe mich dann um denjenigen gekümmert. Und ich weiß, als der Notarzt ankam, hat er mir auf die Schulter geklopft und hat gut gemacht. Aber ich kann dir nicht mal sagen, was ich gemacht habe.
Ja.
Das ist echt kurios dann. Aber zumindest der Mann hat überlebt und hat sich auch noch bei uns im Sender sogar gemeldet. Da war ihm natürlich auch ein bisschen stolz drauf, dass man dort helfen konnte. Jetzt sagtest du schon, du hörst manchmal auch die Kettensäge im Hintergrund, wenn die 112 gewählt wird. Hundertprozentig hast du drei Beispiele, wo man wirklich lachen kann, wo man sagt, scheiße, was ist denn da jetzt wieder am Telefon los gewesen?
Wenn wir könnten, könnten wir alle Bücher schreiben. Also wir haben unsere Anrufe, die manchmal schwer zu handeln sind. Natürlich gibt es auch lustige Anrufe. Das gesellschaftliche Leben ist damit oben, ganz weit oben.
Also auch, ich sag mal, ruft doch mal eine Frau an, sagt, ich will mir jetzt von meinem Mann scheiden lassen, weil er geht mir auf Eier hier.
Ja, oder? Auch das gibt es. Natürlich, ja. Welche, die machen Sex nebenbei.
Ne? Ja, und dann rufen, dann habt ihr... Oh.
Ja. Ja, genau, richtig. Ja, das Gestöhne am Telefon.
Klassiker ist, glaube ich, auch, war das hier in Schwerin oder irgendwo, wo die Feuerwehr gerufen wurde, auch nach einem Sexspiel, wo die dann auch befreit wird. Ich glaube, Handschellen oder das ist so, glaube ich, der Klassiker. Das
war ich glaube, ja. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich hatte letztens gerade auch wieder ein Kind, was den Kopf in die Klobrille gesteckt hat.
Oh.
Auch das gab es.
Ja, denn quasi ins Klo nicht gegriffen, sondern ins Klo gesteckt.
Ja.
Wie auch immer. Ja, das ist doch aber wie würdest du sonst, sag ich mal, vielleicht in drei Worten beschreiben, warum hast du so einen Traumjob? Also bei mir ist das so, ich fahre jeden Tag zum Beispiel total gerne in den Sender, weil ich einfach diesen Job liebe. Wie ist das bei dir? Wie würdest du jetzt sagen, warum ist das der Leitstellendisponent so ein Traumjob? Weil man jeden Tag mit anderen Leuten zu tun hat oder was ist so?
Ja, auf jeden Fall. Weil jeder Notruf anders ist. Man weiß es ja im Vorfeld nie, was auf einen zukommt, wenn die Nummer gewählt wird. Und mir macht es einfach Spaß, jeden Tag aufs Neue Menschen helfen zu können dabei. Mhm. Das ist so das, was mich auch immer anreizt, zur Schicht zu fahren, sage ich jetzt mal. Ja.
Was würdest du noch sagen? Wir haben ja auch sehr, sehr viele Hörer aus den Freiwilligen Feuerwehren bei uns hier in Mecklenburg-Vorpommern. Was würdest du sagen, was ist für euch auch noch wichtig, um die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren vor Ort noch vielleicht noch zu, ich sage mal, zu verbessern? Gibt es da so ein paar Wünsche, die du vielleicht auch hast an die, außer immer die Statustaste drücken?
Ja, das wäre ein super Wunsch. Weil es ist leider so.
Ja, wie wichtig ist das?
Also, ja, sehr wichtig.
Ich sehe das bei uns, jedes Mal frage ich den Gruppenführer, wenn ich das Ding wieder reinfahre, hast du einen Status gedrückt?
Ja, also bei einer Koordination von 389 Freiwilligen Feuerwehren, die uns obliegen in unserem Gebiet und zwei Berufsfeuerwehren, ist es sehr wichtig, mit dem Status 5 zu arbeiten. Das ist sehr wichtig für uns, weil man kann sich das nicht vorstellen, dass wir jetzt in der Leitstelle den Funk immer mithören. Den hören wir nicht. Und auch alle anderen Tasten sind natürlich wichtig, gerade was das Ausrücken betrifft mit der Einsatzübernahme. Denn wir sitzen auch manchmal wie auf Kohlen und warten, dass die Freiwilligen Feuerwehren dann ausrücken. Mhm. Und wir möchten ja auch nicht dann noch eine nächste Freiwillige Feuerwehr nachalarmieren. Und in dem Moment, wo wir sie meistens nachalarmieren, fährt die Zuständige raus, die wir alarmiert haben. Aber das ist eben aufgrund dessen, Tageseinsatzbereitschaft ist überall das Gleiche. Es dauert eben manchmal länger.
Das ist ja das Problem auch mit der Tageseinsatzbereitschaft. Also ich sage mal, oft ist es ja so, für euch auch wichtig, wenn jetzt ein Wohnungsbrand zum Beispiel kommt irgendwo, wie viele Atemschutzgeräteträger sind auf dem Auto drauf, weil keiner will natürlich da reingehen ins Haus ohne Schutz, logischerweise. Also dementsprechend natürlich für euch auch, wenn ihr seht, Bob, da müssen wir noch nachalarmieren.
Da sind wir auch auf die Zuarbeit der Feuerwehren von vor Ort, der alarmierten Kräfte angewiesen, dass sie eben uns ehrlich sagen, wir können nicht ausrücken, wir haben nur zwei PA-Träger, dass wir sofort nachalarmieren können. Auch, ne? Bei den Wohnungsbränden sind wir schon so weit, dass wir generell mehr alarmieren als die eine zuständige Feuerwehr, sondern dass wir auch aus mehreren Bereichen schon Feuerwehren mit nachalarmieren. Dann, ne?
Wie ist das jetzt für dich vielleicht nochmal zum Schluss so, wenn du jetzt beim Einsatz bist mit deiner Freiwilligen Feuerwehr?
Ja.
Denkt man dann anders über die Leitstelle oder wie ist das so? Oder?
Man muss sich am Funk manchmal komplett anders umstellen.
Ja.
Wollen wir es mal so sagen. Denn da gebe ich ja die Lagemeldung an die Leitstelle.
Ja.
Und manchmal kommt es dann auch vor, ja, die Leitstelle hat verstanden. Nein, ich bin ja gar nicht die Leitstelle, ich bin ja vor Ort. Also, ja, da kommt es auch manchmal so zu Verwechslungen.
Dass die Kollegen dann sagen, Lars.
Ja.
Gut. Ja, also Lars, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke hier in die Leitstelle Westmecklenburg. Also ich glaube, eure Arbeit ganz, ganz wichtig und wie wir auch schon gehört haben, auch die Feuerwehren können euch natürlich unterstützen mit ihrer Arbeit und liebe Kameraden, vor allem an die Gruppenführer gerichtet, Statustaste nicht vergessen. Das ist ja immer wieder das Thema. Ja, ich sage Dankeschön, Lars, und ich fange gleich noch mal hinten raus mit unserer Gewinnfrage. Die ist nämlich heute, welchen Beruf hat Lars erlernt? Also einfach die Antwort in unser Gewinnspielformular mit eintragen. Also wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen. Und dann geht's weiter auch in 14 Tagen mit unserer nächsten Folge. Alarmierungssystem die Vera werden wir uns mal ein bisschen anschauen und werden da Andreas Giese zu Gast haben. Also das wird das nächste. Lars, ich sag auf jeden Fall Dankeschön für die Einblicke hier. Und wünsche dir natürlich für die Feuerwehr gut Schlauch. Was in der Leitstelle, was sagt er da?
Da haben wir keinen Schlauch.
Habt ihr keinen? Nein. Also alles klar, ganz, ganz lieben Dank.
Ja, Dankeschön.
Ostseewelle Podcast.